Ja, hier haben wir Angelika Barbe. Sie, man kann sagen, Sie sind als Corona-Rebellin in die Geschichte eingegangen vor 5 Jahren. Was hat sich für Sie jetzt verändert oder wie ist Ihr Resümee nach 5 Jahren Corona?
Ja, ich bin absolut enttäuscht, dass nicht mehr geschehen ist und dass jetzt nur noch zu Enquete-Kommissionen kommt, ja, und von der Politik uns vorgeschrieben wird, dass es jetzt nur noch vorwärts geht. Man will keinen Blick zurückwerfen. Und wenn ich an die ganzen, an die Toten denke, an die vereinsamten Rentner, die in den Pflegeheimen gestorben sind, an die vielen Hunderttausenden Geschädigten, die gehen in die Millionen, aber wir kennen ja nur die Spitze des Eisbergs, dann bin ich entsetzt und ich fordere einfach Untersuchungsausschüsse. Aber diese Forderung müssten die Parlamente erheben. Und nur die AfD in den Parlamenten fordert Untersuchungsausschüsse, um die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen und um in die Akten reinzugucken. Wer sind denn die Schuldigen überhaupt? Und ich verstehe die Bürger nicht, die ja selber auch geschädigt sind, warum sie immer noch diese nationale Front, so nenne ich das, diese Phalanx von SPD, CDU, CSU, Grünen, SED, Linken, SPD wählen. Man kann nicht das gleiche Ergebnis erzielen, wenn man immer das gleiche wählt. Das geht nicht, ne? Und diese Untersuchungsausschüsse sind absolut wichtig. Aber ich fordere es auch von anderen Gruppen. Wer hat profitiert? Wie zum Beispiel die Ärzte. Ich fordere, dass wenigstens die, die jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen haben, dass sie mal in einen Fonds einzahlen. 20.000 Euro mindestens jeder Arzt, der geimpft hat, damit man den Geschädigten helfen kann. Denn von der Regierung tut sich ja nichts. Sie wollen es ja verschweigen. Es gibt ja nur mal Einzelfälle, die zugegeben werden, wo es tatsächlich Impfschäden gegeben hat. Aber in der Mehrheit der Fälle passiert hier gar nichts. Viel zu wenig. Und das kann nicht so bleiben. Und ich kann nur der AfD danken, dass sie nicht nachlässt, dass sie weiter aufklärt, dass sie aufarbeitet und dass sie die Schuldigen zur Verantwortung ziehen will. Aber das geht eben nur gewaltlos und das geht nur mit Mehrheiten in den Parlamenten. Also ich kann jetzt nur hoffen, dass in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, dass dort bei den nächsten Wahlen im nächsten Jahr es wirklich totale Mehrheiten gibt für die AfD, damit sich die Politik hier ändert. Denn wir Bürger haben kein Gewaltmonopol, das haben wir dem Staat übergeben. Und wir können nur mit friedlichen Mitteln für unsere Sache streiten und dürfen uns allerdings nicht beeindrucken lassen, nicht von Stasi-Spitzeln und anderen, die schon wieder unterwegs sind, die nennen sich bloß anders, die nennen sich dann, ich weiß nicht, Merk-Vereine oder was, also man soll... Man soll dann irgendwelche Leute nennen, die sich auflehnen, keine Angst davor haben, sich zusammenschließen mit anderen und für seine Vorhaben streiten. Das ist also mein Aufruf. Aber jedenfalls, so kann es nicht bleiben. Also Corona muss aufgearbeitet werden. Wissen Sie, das ist so wie zu DDR-Zeiten. Wir haben als Bürgerrechtler die Akten dadurch herausgeklagt, dass wir Hungerstreiks gemacht haben vor der Stasi-Zentrale. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre es niemals dazu gekommen, dass die Akten geöffnet worden wären und die Betroffenen überhaupt aus ihren Akten erkennen können, was mit ihnen geschehen ist. Allerdings ist auch damals ganz viel Unrecht geschehen, weil die Schuldigen sind laufen gelassen worden. Die sind bis heute kaum zur Verantwortung gezogen. Kein Vernehmer ist verurteilt worden. Leute wie Mielke haben auch noch Haftentschädigung bekommen. Honecker ist sozusagen von Jutta Limbach, von der SPD, Justizsenatorin, damals nach Chile exportiert worden. Der Prozess war eine reine Farce und eine Unverschämtheit den Bürgern gegenüber, die gelitten haben. Und ich habe Angst, dass es genauso wieder weitergeht, wenn nicht alle aufstehen und sich für die Aufarbeitung der Corona-Verbrechen also aussprechen. Und auf keinen Fall dürfen die geschont werden, die es verantwortet haben. Merkel, Spahn, Lauterbach, ganz klar, und ihre Staatssekretäre und die Abgeordneten, die dafür gestimmt haben. Ich habe den Bürgern noch vor dem Informationsschutzgesetz, habe das ja aufgeschrieben, habe es veröffentlicht, aber ich habe es auch den Abgeordneten in die Hand gedrückt als offenen Brief. Dafür bin ich dann bestraft worden mit einem Bußgeld von 350 Euro, weil sie das als Flugblatt, als verbotenes Flugblatt einfach gewertet haben. Und so haben ja viele auch protestiert und ihnen ist Unrecht geschehen und das muss rückgängig gemacht werden. Denken Sie daran, wenn Sie nichts tun, dann kommen die alle davon, wie das die Stasi und wie das die wie das das Politbüro der SED gemacht hat, also geschehen ist. Die SED ist nach wie vor im Parlament, wird als demokratische Partei geadelt und sie ist die SED, das hat sie selber vor dem Landgericht in Berlin zugegeben. Sie ist keine Nachfolgepartei, sondern sie ist die SED, die nie ihr Vermögen abgegeben hat, die sich nie aufgelöst hat, wie das andere kommunistische Parteien in anderen Ländern gemacht haben.
Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass es zu einer Wende in der Politik kommt, dass es zu einer wirklichen Aufarbeitung der Corona-Verbrechen kommt? Und ist Ihre Meinung oder ist es nur möglich, wenn es einen fundamentalen Politikwechsel gibt oder kann das auch parlamentarisch passieren?
Also vom Politikwechsel halte ich gar nichts. Die Politiker, das sehen wir, sind nicht bereit dazu. Wissen Sie, ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Als Schabowski abgelöst war, er hat sich dann 10 Jahre später auch so einer Diskussion mit uns Bürgerrechtlern gestellt und Anfang der 2000er Jahre. Und ich habe ihn gefragt, Herr Schabowski, es hat Ihnen doch klar sein müssen, dass nach den gefälschten Kommunalwahlen die Leute immer wütender werden und sie zugeben müssen, dass das gefälscht wird. Und sie konnten noch nicht ewig an der Macht bleiben. Und da hat er zu mir gesagt, im Gegenteil, Frau Barbe, wir waren davon überzeugt, dass die Machtfrage für immer geklärt ist. Und genau das passiert jetzt. Die jetzt Herrschenden sind der Ansicht, dass die Machtfrage geklärt ist. Sie berücksichtigen die Wählerstimmen überhaupt nicht. Sie schließen sich anderweitig zusammen, obwohl das Volk gegenteilig gewählt hat. Und das muss man kippen. Das heißt, diese Leute müssen auch, denn wir das Volk, wir haben ja keine Machtmittel mehr in der Hand. Wir haben das Gewaltmonopol an den Staat übergeben. Die nehmen uns das alles weg. Wir können nur mit demokratischen und gewaltlosen Mitteln arbeiten. Und das können wir in Wahlen tun. Und ich sehe die nächste Chance für uns bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo die Mehrheiten kippen müssen, wo die AfD die Mehrheit hat und dann auch wirklich eine Aufarbeitung von Corona macht, gegen den Krieg aufsteht und sagt, kein Geld für Krieg, kein Geld für Unterstützung von Terroristen, wie jetzt in Gaza, kein Geld für Projekte, die uns in Deutschland nur schaden, das darf nicht passieren. Und das geht parlamentarisch, davon bin ich überzeugt. Aber ich hoffe nicht auf die Einsicht der jetzigen Politiker. Wer mit solchen faschistoiden Methoden arbeitet, wie Bespitzelung der Bevölkerung, ihnen alles nehmen, Bargeld abschaffen will, die Leute alle inhaftiert, die nicht bereit sind, ihnen zu folgen, gehorsam zu zeigen, das muss aufhören. Hannah Arendt hat einmal gesagt, in politischen und moralischen Dingen gibt es keinen Gehorsam der Regierung gegenüber. Da muss jeder selbst entscheiden, was er zu tun hat und was in dem Falle richtig ist. Deshalb, wie gesagt, nicht Politikwechsel, nichts erhoffen von Ihnen, sondern Sie müssen weg und das muss auf demokratischem Wege geschehen. Und warum sind eigentlich nicht noch mehr Menschen heute hier? Es ist eine tolle Demo, sind viele Menschen hier, aber ich habe, als wir mit der U-Bahn herkamen, wir haben kein Auto, wir fahren mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie viele junge Menschen da nur vor ihrem Handy sitzen und nichts tun, keine anderen Informationen in ihren Kopf reinlassen und dann abstumpfen. Ich sehe allerdings Hoffnung darin, dass es im Osten einen Aufstand schon gibt, also ein Umdenken schon gegeben hat. Dort sind die Mehrheiten schon gekippt, noch nicht genug. Aber sie sind gekippt. Das heißt, der Osten wählt blau. Und im Westen sehe ich aber noch einen ganz großen Haufen von Dauerschläfern. Die sind in der Demokratie eingeschlafen und denken, das geht so immer weiter. Aber auch in der Demokratie muss man sich für Recht und Einigkeit und Freiheit einsetzen und muss dafür kämpfen. Und wer gegen den Krieg ist, wenn ich gegen den Krieg bin, bin ich gegen den Krieg. Da muss ich mir doch nicht von irgendeinem oben vorschreiben lassen, ich bin ein Schlechtdenker oder Nazi oder sonst was. Nein, das sind wir nicht. Und wir haben das Selbstbewusstsein uns erworben durch unseren Kampf in der DDR. Und dieses Selbstbewusstsein sehen Sie an den Wahlergebnissen. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Nicht jeder kann auf eine Demo gehen. Das sehe ich auch. Ich kann es noch, aber viele können es nicht mehr. Also sie können aber anders wählen. Sie können sich zusammenschließen. Es hat nämlich immer mehr Wirkung, wenn Sie einen offenen Brief schreiben mit 100 Unterschriften. Das können Sie alles organisieren und sagen, ich bin gegen den Krieg. Ich will eine Corona-Aufarbeitung. Und was hier vor Ort geschieht, das akzeptiere ich nicht weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich zu wehren und zu sagen, wie, das haben wir in der DDR mal gesagt, wir hatten den Spruch, bleibe im Land und wehre dich täglich. Und wandere nicht aus, wie das viele tun. 200.000 Menschen jedes Jahr. Ich verstehe jeden, der es tut. Aber alle, die weg sind, fehlen uns hier. Na, das ist so. Aber wer für seine Kinder ein besseres Leben will, das verstehe ich auch, wenn der aus Deutschland rausgeht. Das verstehe ich sehr wohl.
Da haben Sie ja gerade einen besonderen Punkt angesprochen. Wir hatten ja erst kürzlich eine Sendung darüber. Wie sollen die Leute, die jetzt darüber nachdenken, ins Ausland zu wandern, allerdings hier leben, wenn dieses Digitalgeld eingeführt wird, wenn immer mehr, ich sag mal, die Daumenschrauben angezogen werden, wenn sie sich bald gar nicht mehr bewegen können, wenn sie mit Berufsverboten belegt werden, wie können sie trotzdem denn hier noch Widerstand leisten? Haben sie da vielleicht ein Mittel, um die Leute hier zu behalten, dass sie doch für ihre Rechte weiterhin einstehen?
Also ich habe zum Beispiel in Bayern, wir waren 14 Tage dort, haben wir in den Restaurants erlebt, dass sie kein Bargeld, dass sie keine Karten annehmen und nur Bargeld annehmen. Jeder Restaurantbesitzer kann das selber entscheiden und muss nicht diesen faulen Trieb folgen, dass sie alle nur noch mit Karten bezahlen wollen. Ich kann nur sagen, das ist uncool, das ist unmodern, mit der Karte zu bezahlen, und das ist unfreiheitlich. Und wer für die Freiheit steht, muss sich was anderes überlegen. Ich verstehe den, der wenn das alles abgeschafft ist, dann ist es soweit. Aber vorher hat man noch die Möglichkeit, sich zu wehren und das nicht zu tun. Warum kann ich nicht zur Bank gehen, mein Geld abheben und dann nur im Bar bezahlen? Und mich da nicht durch Supermärkte zwingen lassen, an diese doofen Selbstzahler-Dinger zu gehen. Man kann ein bisschen was tun. Es kostet manchmal ein bisschen Zeit, aber Freiheit kostet immer einen Preis. Und den muss man bereit sein zu zahlen.
Jetzt hatten Sie ja vorhin den Punkt der damaligen DDR angesprochen. Sie sind ja selbst DDR-Bürgerrechtlerin gewesen und haben im Endeffekt für die politische Wende in der DDR gekämpft. Also viele im Widerstand vergleichen ja die heutige Politik, die totalitäre Politik, mit dem Ende der DDR-Zeit. Können Sie das sein?
Aber absolut. Ich habe jetzt gerade noch eine Antwort auf Ihre vorige Frage. Und zwar haben wir uns dann hingestellt und haben mehrere neue Parteien gegründet. Wenn diese jetzigen Parteien, die uns ja nur schaden wollen, nichts bringen, dann muss man neue Parteien und neue Vereinigungen gründen und dann zusammen bündeln, also getrennt marschieren, aber vereinschlagen. Das wäre auch eine Variante, dass man sagt, nee, also es geht ja auch nicht darum, dass die Partei, die ich gründe, dann also in den Bundestag kommt. Es geht darum, dass man damit zum Ausdruck bringt mit vielen Verbündeten, wir wollen eine andere Corona-Politik, wir sind gegen den Frieden, gegen den Krieg, und wir wollen Frieden und anderes. Das kann man tun, also sich selber tätig werden. Wir haben gerade den Aufnahmeantrag in den Verein Opas und Omas für den Frieden unterzeichnet. Freunde von uns hatten das gegründet und haben uns schon vor Monaten darauf hingewiesen, man kann das tun und sich mit und dann gegen diese bekloppten Omas gegen rechts, diese SPD-Gründung aufstehen und sich nicht gefallen lassen, dass man von denen mit Falschparolen zugedeckt wird. In der DDR waren wir, man muss sich auch nicht beirren lassen oder durch Diffamierung beirren lassen. In der DDR war ich zum Beispiel feindlich negativer Konterrevolutionär. Heute sind wir Schwurbler. Und der Gauck war ja Bundespräsident, der hat uns im Osten als Dunkeldeutschland bezeichnet. Daraufhin bezeichne ich mich jetzt immer als Finsterling aus Dunkeldeutschland. Das kann ich doch umkehren. Also diese Bosheiten, die das Regime den Leuten überstülpt, kann ich umkehren und sagen, mit mir könnt ihr das nicht machen. Und es hat auch einen Grund, warum Leute nicht im Fernsehen, die also andere Ansichten haben, erscheinen, weil die Bürger könnten ja den Eindruck kriegen, oh, es gibt ja noch mehr, die meiner Ansicht sind, ne? Und das wollen die unterbinden, weil Medien, also die öffentlich-rechtlichen Medien und die Politik alle linksextrem sind und damit kein anderer zu Wort kommen lassen. Das erschwert natürlich dem Bürger auch den Durchblick. Aber da erwarte ich mir, dass der Bürger sich dann die Informationen selber holt. Bei den tollen alternativen Medien wie Auf 1, Klar TV, Kompakt und Kompakt TV, News. Das ist für mich also das tägliche Nachrichtenportal oder die täglichen Nachrichtenportale, die ich am Tag höre, um mich zu informieren. Denn in den Medien erfahre ich ja nichts. Da wäre ich ja auch noch belogen. Also bei dem Wallweg-Prozess wird auch noch gelogen. Da wird auch noch versteckt behauptet, er ist wegen Millionen Steuerhinterziehung verhaftet, verurteilt worden. In Wirklichkeit waren es 19,80 Euro, war ein Witz. Und das zeigt, das Regime ist am Ende. Und es ist bösartig und es inhaftiert schon, wie in der DDR. Genauso. Übrigens waren die meisten Verhaftungen in der DDR 88, 89 noch. Da hat man gemerkt, die Leute werden wach, sie lassen sich zum Ersichtlich mehr gefallen und hat dann immer mehr verhaftet. Es war nicht so, dass es immer besser wurde in der DDR. Das Gegenteil ist der Fall. Und hier wehrt sich das System auch. Sie sehen es ja mit einem riesen Neubau des Kanzlerpalastes, mit Gräben um das Parlament herum. Ich würde mich als Abgeordneter schämen und da täglich selber davor stehen und sagen, das mache ich nicht mit. Das passiert nicht in meinem Namen. Wo sind die Abgeordneten außer der AfD, die da protestieren? Das erwarte ich auch einfach. Aber wie gesagt, wir Bürger, wir müssen es einfordern.
Stellen Sie noch eine letzte Frage. Sie haben die Omas gegen rechts angesprochen und Sie sind ja DDR-Bürgerrechtlerin und haben genau gegen solche Leute gekämpft, die zum Beispiel jetzt die Omas gegen rechts anführen. Haben Sie ja vielleicht davon schon gehört, dass, oder sind Sie überhaupt verwundert darüber, dass eine ehemalige IM-Mitarbeiterin, und zwar die Maya Wiens, die Gruppe Omas gegen rechts gegründet hat?
Nein, ich habe es auch vor kurzem gehört. Ich wusste nicht, dass es Maya Wiens ist. Eine von den bösartigen Intellektuellen, die immer in totalitären Regimen schaden. Und zwar hat Gottfried Benn mal Folgendes gesagt. Das Abendland wird nicht untergehen an totalitären Regimen, sondern am hündischen Kriechen seiner Intellektuellen vor den politischen Zweckmäßigkeiten. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Omas gegen Rechts sind eine reine SPD-Gründung und die SPD arbeitet schon lange und zwar seit 1994 mit der Regierung in Mecklenburg, mit Höppner in Sachsen-Anhalt. Und dann 96 Ringsdorf in Mecklenburg-Vorpommern mit der SED zusammen. Es geht um Machterhalt. Es geht diesen Typen nur um den Machterhalt. Gesinnung spielt keine Rolle. Im Grunde genommen sind alles Gesinnungslumpen, die das Volk verraten und verkaufen. Und das lasse ich mir nicht gefallen. Und ich hoffe, ich bekomme noch ein paar Mitstreiter.
Das war Angelika Barber. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.